Hallo und herzlich willkommen zu Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Bist du während deiner Forschung auf eine interessante Idee gestoßen und suchst nun nach spannenden Insights und Erfahrungsberichten, wie man aus einer Idee ein erfolgreiches Science-Tech-Startup aufbaut? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Episode von Working with Startups from Science im neuen Jahr. Das alte Jahr war ja mehr als anstrengend und sehr herausfordernd für viele von uns. Ich wünsche dir deshalb auf diesem Wege nur das Beste für das neue Jahr 2021, viele große Ideen und Mut für die Umsetzung. Ab diesem Jahr werde ich die Gründerinterviews etwas stärker strukturieren. Die erste Änderung wirst du bereits in dieser Episode hören. Jeder Unternehmer bzw. jede Unternehmerin wird sein Unternehmen anhand eines kurzen Steckbriefs vorstellen, damit du etwas mehr Hintergrundinformationen zum Gründer und zum Unternehmen hast. Grundsätzlich achte ich darauf, dass alle Unternehmer einen Bezug zur Wissenschaft haben. Am Ende der Unternehmensvorstellung werden wir zukünftig über zwei Fragen sprechen. Die erste Frage ist: Was ist das bisher größte Learning des Unternehmers bzw. der Unternehmerin, welches mit uns hier im Podcast geteilt werden soll? Und daraus auch natürlich die Ableitung: Und was können Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft daraus lernen? Und die zweite Frage ist: Wie wird das Unternehmen in Zukunft die Zukunft von morgen gestalten? Bzw. wie schätzt der Unternehmer die Zukunft von morgen ein? Ja, abonniere diesen Kanal, damit du immer up to date bist, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Und Startups from Science ist auch auf LinkedIn zu finden. Dort werden dann auch einmal im Monat spannende Startups aus der Wissenschaft präsentiert. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du Teil der Community wirst und den Follow-Button anklickst und mich damit unterstützt. Genug der Vorrede. Heute habe ich Alexander Dörsam zu Gast. Er ist seit mehr als 10 Jahren Unternehmer und mit seinem Unternehmen, der Antago GmbH, in der Informationssicherheitsbranche tätig und wird sich und sein Unternehmen gleich selbst vorstellen. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Alexander.
Hi, Bartosz.
Ja, grüß dich, Mensch. Die Feiertage und die Weihnachtsfeiertage und das Neujahr sind ja jetzt rum. Wie hast du denn die Zeit verbracht?
Auch ganz entspannt mit der Familie, Corona-bedingt natürlich ziemlich isoliert und alles ganz ruhig und besinnlich.
Ja, ich glaube, das war wirklich ein ruhiges Fest dieses Jahr für viele von uns, aber das neue Jahr beginnt und ich freue mich, dass du heute dabei bist und sozusagen den Anstoß für das Jahr 2021 für die neue Serie legst und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Also, dann lass uns...
Vielen Dank.
Ja, dann lass uns starten, nämlich, was macht Antago in einem Satz?
Wir bieten Sicherheitsdienstleistungen im High-End-Bereich an.
Okay, das war kurz und knapp. Welchen Bezug hat Antago zur Wissenschaft?
Um unsere Arbeit erbringen zu können, also um quasi die Beratung leisten zu können, müssen wir selber sehr viel forschen, um halt immer möglichst am Ball zu bleiben, möglichst weit vorne zu sein. Das heißt, wir haben selber immer verschiedene Forschungsprojekte und haben auch Studenten, die wir betreuen.
Und welches Problem löst ihr?
Ändert sich gerade so ein bisschen im Prinzip Intransparenz auf der einen Seite unseres Portfolios. Also wir schaffen dem Kunden einen Überblick über seinen tatsächlichen Stand der IT und Informationssicherheit. Und das andere Große, was wir machen, ist Krisenmanagement. Also wenn quasi die Brocken fliegen, das Ganze zu versuchen, möglichst unter Kontrolle zu bringen.
Ja, das hört sich schon spannend an, da werden wir gleich näher drauf eingehen bestimmt. Welche Technologie bzw. was für eine USP habt ihr, um diese Probleme zu lösen?
Im Prinzip zwei Sachen, also das eine ist unsere Erfahrung, wir haben seit 2010 knapp über 3.500 Projekte gemacht, das ist für unseren Markt oder für unser Umfeld sehr viel, Wir haben extrem große Kunden, wir haben sehr spezielle Kunden, die hohe Risikoprofile haben. Also unser USP ist unsere Erfahrung und natürlich auch unser Know-how. Wir haben halt verschiedene Forschungssachen, die nur wir so durchdrungen haben. Aber ganz weit vorne unsere Erfahrung, die wir natürlich auch versuchen, in Software zu gießen. Also wir haben ganz viel Eigenentwicklung, Machine Learning-basierte Einschätzung von Infrastruktur, in der wir quasi versuchen, unsere Erfahrung auch in Technik abzubilden.
Aber du hast jetzt viel von Forschung gesprochen. Ein reines Forschungsunternehmen seid ihr ja nicht, oder?
Nein, um Gottes Willen, das ist ein reines Projektunternehmen, aber wir müssen quasi, um das liefern zu können, was wir behaupten, müssen wir sehr viel forschen. Wir machen es aber am Projekt. Also wir haben das Glück, dass wir hervorragend tolle Kunden haben, und wenn die neuartige Anfragen haben, also wir machen auch viel im Bereich von Steuergeräten und Firmware-Prüfungen und so, da gibt's halt einfach noch nichts für diese individuellen Probleme, die Kunden haben, und dann muss das eben entwickelt werden. Da haben wir das Glück, dass der Kunde uns hier Vertrauen schenkt.
Wie sehen denn eure Produkte bzw. Dienstleistungen konkret aus?
Im Prinzip haben wir zwei Welten. Wir haben einmal präventive Dienstleistungen, das heißt, der Kunde kann uns anrufen, um ihn quasi dahingehend zu beraten und zu prüfen, wie der aktuelle Stand der Informationssicherheit ist. Das ist es so, dass wir auch manchmal ein bisschen anstrengend sind für den Kunden, weil wir uns von den Kunden relativ wenig diktieren lassen, wie das zu tun ist. Das ist unserer Auffassung nach unser Job als Profi, in der Prävention quasi Angriffe zu simulieren und dann Tipps und Tricks an die Hand zu geben. Das ist das Entscheidende, wie man sich davor schützt. Also der präventive Teil basiert auf Testen, hat aber das Ziel, Tipps und Tricks und Modelle quasi rüberzugeben und Consulting zu liefern, um besser zu werden. Es ist keine Controlling-Dienstleistung. Und der reaktive Teil sieht so aus, der Kunde ruft an und sagt, hier passieren schlimme Sachen. In der Regel bearbeiten wir Spionagefälle und zielgerichtete Erpressung. Also Erpressung ist meistens zielgerichtet, aber eben keine Massenangriffe, sondern wirklich zielgerichtete Angriffe. Das sind im Prinzip die zwei Welten, und die teilen sich auf noch in Unterdienstleistungen, die halt immer wieder von diesem Wissen zehren quasi und daraus gebaut werden.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass du da gerade aktuell einen Riesenmarkt hast. Wie sieht der denn aus? Also wer kommt zu dir? Und wie sieht das Angebot momentan da aus?
Also der Markt, dass der aktuell in der Zeit, die wir jetzt haben, groß ist, ist ehrlich gesagt ein Irrtum. Das liegt daran, dass die Unternehmen alle die Ausgaben auf fast null versucht haben runterzufahren und haben trotzdem dieses brachiale IT-Wachstum hingelegt, die allermeisten aber kopf- und konzeptlos. Jetzt im Nachhinein versuchen die das nachzuziehen, was bei uns jetzt zurzeit eine enorme Projektlast bedeutet. Aber in der Hochphase haben es die Unternehmen versucht, alleine zu schaffen. Grundsätzlich ist es so, dass unser Kundenstamm aber kreuz und quer geht. Also wir haben schon einen Fokus auf die großen KMUs und Konzerne. Also wer bei uns auf der Webseite mal die Referenzen anschaut, das sind sehr viele, sehr große Namen, haben aber auch Behörden und auch kleine Firmen.
Ja, ich ging zumindest mal davon aus, dass man ja sehr oft hört, dass die Firmen ja Ziel von Spionageattacken wurden oder geworden sind. Auch in der Bundesregierung gab es ja auch mal Fälle. Das heißt, du sagst, die sind einfach veraltet, die Systeme, und deshalb funktioniert das relativ gut.
Also veraltet, das ist noch nicht mal das Kernproblem. Also da kann man sich jetzt lange drüber streiten, was dahinter steht. Ne? Ich glaube selber nicht an einzelne Problemquellen. Also wenn überhaupt, das ist ein Konzeptproblem. Das sieht man auch an den großen Hacks, die passieren. Wir Techies versuchen mit aller Gewalt, das auf irgendwie was Einfaches runterzubrechen, wie Patch hat gefehlt oder User hat irgendwo draufgeklickt. Aber Angriffe sind in den letzten Jahren einfach komplex geworden. Wir reden heute von Angriffsketten. Wir reden nicht mehr von einzelnen Schwachstellen, sondern einfach Angriffen, die multiple Dinge miteinander kombinieren. Und wer halt eben da kopf- und konzeptlos versucht, sich zu schützen, hat keine Chance. Das hat mit Patchen und technischer Sicherheit immer weniger zu tun. Und das ist auch unser USP, weil zu prüfen, ob eine technische Schwachstelle vorliegt, ist bei den meisten Projekten jetzt nicht mehr exklusives Know-how oder super schwieriges Know-how. Irgendwann schon wieder, je nachdem, was man untersucht. Viel schwieriger ist es halt, systemisch an sowas ranzugehen und wie ein Angreifer Kettendenken zu ermöglichen.
Okay, spannend. Ja, kommen wir zu dir als Person. Warum hast du gegründet?
Also das war ja so eine bisschen verzwackte Lage bei mir, ne? Ich war mal früher Einzelunternehmer, dann wollte ich eigentlich ins Arbeitnehmertum gehen und habe auch Anstellungen gehabt. Bin dann bei der Antago gelandet als Mitarbeiter tatsächlich. Und das hat sich erst über die Zeit so entwickelt, dass ich dann Anteile bekommen habe und dann jetzt mittlerweile meine Frau und ich jeweils 50% haben. Das hat sich dann so ergeben. Also ich hatte es ganz am Anfang, wie gesagt, war ich selbstständig, also beziehungsweise halt eben freiberuflich aktiv, dann nicht mehr, dann wieder. Das war, hat sich halt eben aus Situation heraus ergeben.
Das heißt, du hast jetzt sozusagen Family Business am Laufen.
Ja, genau.
Richtiges klassisches Familienunternehmen.
Ja, ist auch super, ne?
Ja, aber wie kam sozusagen, was war deine Motivation dann? Du sagst, freiberuflich warst du dann schon. Du hast ja auch studiert sozusagen und auch nach dem Studium meine ich noch aus dem Vorgespräch zu wissen, dass du eben da dich dann spezialisiert hast auf dieses Themengebiet.
Ja, also ich habe quasi vor dem Studium schon mich für Sicherheit begeistert und auch dort gearbeitet für Geld, ne? Also auch in Aufträgen. Das war so meine freiberufliche Tätigkeit vorher. Im Studium selber hatte ich dann mehrere Anstellungen, während ich parallel dazu halt eben noch diese Einzelunternehmerkiste gefahren habe. War immer mehrgleisig unterwegs und im Master wurde es dann ein bisschen viel. Also ich hatte dann den Master, drei Jobs und habe quasi meine Promotion vorbereitet. Der Plan war dann eigentlich nach dem Master erstmal zu promovieren, weil ich war halt noch extrem jung und wollte eigentlich mit der Promotion, also war einfach klar, es wird sowieso schwierig in der Wirtschaft, weil ich einfach zu jung bin. Ich glaube, ich habe mit 21 oder 22 den Master gehabt und deswegen wollte ich eigentlich promovieren und habe das auch angefangen, aber das hat schon alles ein bisschen verlaufen, weil nach dem Master habe ich erstmal eine Pause gebraucht von dieser akademischen Welt und kam so zur Antago eigentlich als ruhiger Hafen und wollte einfach mal ein bisschen entspannen und habe auch meine anderen Jobs alle quasi zugemacht und habe nur noch hier gearbeitet und das war auch irgendwie ganz cool für ein paar Monate, aber dann habe ich irgendwie gemerkt, wie so die Energie, die ich vorher halt auf irgendwie drei Jobs, Studium und so weiter verteilt habe, wie die auf den Punkt gekommen ist halt in einer Firma und da hat sich halt schon gezeigt, dass das ein schwieriges Konzept ist, wenn du so ein großes Feuer hast, wenn du so ein Querdenker bist. Also Querdenker ist ein bisschen vorbelasteter Begriff dieses Jahr.
Absolut.
Karnevalsverein.
Ja. Ja, genau.
Also, ich sag mal,
aber von denen sprechen wir ja nicht.
Nein, um Gottes Willen, also die nämlich nichts zu tun haben. Aber aber dass man halt eben immer so ein bisschen ein Querkopf ist und Energie mitbringt und viel Leidenschaft mitbringt, ist es ohnehin schwierig, in einem Arbeitnehmerverhältnis zu sein und sei denn, du bist halt in einer Umgebung, die das zulässt und die ist gar nicht so einfach zu finden, dann hat sich das hier bei der Antago halt eben weiterentwickelt. Also ich habe in meinem eigentlichen Fachgebiet, bin ich auch ganz gut, glaube ich. Daher war es halt schon so, dass es sich gezeigt hat, dass irgendwie die Reise weitergehen muss. Ja? Und da war halt eben die Firma hier bei weitem nicht in der Lage, die Angebote halten zu können, die aus der Wirtschaft gekommen sind. Also ich habe vorher bei der Deutschen Bank ja auch gearbeitet, als Bachelorand. Das hätte ich gar nicht halten können. Und damals war der Gesellschafter weitsichtig genug zu erkennen, dass das eine gute Chance ist, mich zu halten, eben über Anteile und über das stärkere Involvieren in die Gesellschaft. Und das habe ich dann auch wahrgenommen, war auch ein gutes Angebot und so hat das Ganze gestartet.
Okay, super. Da haben wir schon zumindest mal einen Teil deines Weges mal jetzt besprochen. Kommen wir zu der Frage, die uns natürlich alle interessiert. Welches Learning hast du für uns mitgebracht, beziehungsweise was ist so dein bisher größtes Learning, das du mit uns teilen möchtest?
Also es fällt mir extrem schwer, das in eins zu reduzieren. Ich glaube, das Wichtigste ist für mich, welche Rolle und also wie groß oder wie eben klein die tatsächliche Produktrolle ist und wie viel dazugehört, Unternehmer zu sein. Das ist am Anfang so, dass man glaubt, man braucht irgendwie ein gutes Produkt, man muss auch irgendwie stark sein und die Reise zum Unternehmer / Führungskraft ist echt eine weite und eine komplexe. Und das ist mein größtes Learning. Ich habe das vielleicht ein bisschen unterschätzt, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist definitiv anders, als ich mir gedacht habe.
Inwiefern kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Wie ist es anders?
Es ist viel komplexer und es ist viel, viel, viel wechselhafter, als von außen aussieht. Ne? Also du musst als Unternehmer und auch als Führungskraft in erster Generation, in der Gründungsgeneration, ohne dass man jetzt Familie oder so hinten dran hat, Eigenschaften vereinen, die von außen erstmal nicht vereinbar wirken. Und
zum Beispiel?
Auf der einen Seite brauchst du den Wahnsinn und den Drive, sowas zu tun und sowas auch groß zu machen. Du brauchst viel Selbstbewusstsein, was vielleicht hier und da mal an Arroganz grenzt, weil sonst stellst du, also du pitchst dein Unternehmen ja im Prinzip jeden Tag, ja, du gehst zum Kunden, du gehst zum Partnern, ich habe ja brutal viele Vorträge gehalten, ne? Das macht schon was mit dir. Mhm. Aber du musst dich auf der Hacke umdrehen können, du musst trotzdem kritikfähig sein, du musst trotzdem deinem Team zuhören, du musst trotzdem, obwohl du im Prinzip eine Ein-Mann-Armee bist, ein Teamplayer sein, weil auch bei mir, ich hätte keine Chance ohne meine Frau, ohne meine Familie, ohne mein Team hier, wäre ich einfach nur ein wilder Typ, ne? Und das ist schon schwierig, unter einen Hut zu bekommen.
Mhm. Ja, wie kamst du dieser Erkenntnis? Also hast du das am Anfang, als du jetzt sozusagen diesen Weg gegangen bist, hast du das erwartet, dass es so schwierig wird? Oder was für ein Zielbild hattest du? Hast du da von diesem Porsche fahrenden Unternehmer, hattest du so ein Bild oder wie? Oder was hat dich da sozusagen als Besseren belehrt?
Also im Prinzip meine Erwartungshaltung, und ich glaube, die hat sich nicht geändert. Also ich bin ja so ein Werte- und Ziele-Typ. Meine Erwartungshaltung war, die Möglichkeit zu haben, freie Entscheidungen zu treffen, mit allen Risiken und mit allen Chancen, die das beinhaltet. Ne? Also ich scheue mich nicht vor Verantwortung und bin aber auch glücklich um die Chance, die ein Risiko halt eben auch hat. Ne? Also, es ist ja immer im Prinzip ein Wagnis. Das mit dem Porsche fahren und so weiter, so blöd wie es klingt, ich bin ja fest davon überzeugt, dass der antritt nur wegen der Kohle, der hat langfristig nicht den Atem, das zu tun, weil nur wegen Geld macht keiner so eine heftige Reise über so eine lange Zeit. Ich auch nicht. Also Porsche, ich habe das als Student, war ich in Darmstadt, übrigens ein hervorragendes Autohaus, öfter mal bei denen, haben mir mal die Autos angeguckt. ist zum Gucken mal ganz lustig, ne? Aber es ist kein Lebensstil.
Und ja. Vielleicht kannst du nochmal, also deine Werte, die dir jetzt wichtig waren, also hast du ja schon erwähnt, Freiheit habe ich rausgehört, war ein Wert, den du ja auch in der Antago dann ja leben konntest, weil dir, wenn ich es rausgehört habe, auch diese Freiheiten ermöglicht wurden.
Ja und nein, also die Freiheiten, also ich kann, wie gesagt, also ich bin ja quasi nachträglich hier Gesellschafter geworden und kann der damaligen Geschäftsführerin und dem Geschäftsführer da auch nicht dankbar genug sein, dass sie das zugelassen haben. Freiheit muss man sich aber auch verdienen, also das ist in der Welt nichts, was man einfach so bekommt und mal gucken, was passiert. Meine Freunde, die ich so ein bisschen, die mich ja mal am Rad fragen, das sind auch Sachen, die muss man sich nehmen. Das gehört, glaube ich, zu dem Wachstumsprozess dazu, und gleichzeitig muss man sich die auch verdienen, dass der andere das abgeben kann. Also Freiheit ist für mich eines der größten Beweggründe. Das nächste ist tatsächlich Verantwortung. Also ich mag es gerne, Verantwortung zu übernehmen. Ich mag es gerne, auch eine Vorbildfunktion zu sein. Ich mag gerne diese romantischen Gründe, ne? Also Nachhaltigkeit zu schaffen, auch in der Gesellschaft. Leuten Dinge zu melden. Es ist ja nicht, ich hocke ja nicht alleine. Ne? Also wir haben ja auch Teammitglieder, ich bin ja nur in Anführungszeichen nur auch CTO, ne? Wir haben ja noch eine CEO. Mhm. Wir verwirklichen ja alle unseren Traum. Also im Prinzip.
Also privat und beruflich, ne? Oder wie?
Ja, total, ja. Also wir haben halt das größte Kompliment, was mir mal ein Mitarbeiter gemacht hat, war im Personal, also uns ein Mitarbeiter gemacht hat im Personalgespräch, war, er kommt montags zu Freunden und geht seinem Hobby nach, ne? Und
schön.
Wegen, ja, also das war mit das Schönste, was ich ehrlich gesagt gehört habe im Unternehmerleben so, ne? Aber für weniger treten wir halt auch nicht an, ne? weil Punkt. Das muss das Ziel sein.
Mhm. Jetzt sagst du natürlich, okay, das ist ein harter Weg und braucht viel Entwicklung. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, eine Wissenschaftlerin, Wissenschaftler steht im Labor, hört vielleicht den Podcast und überlegt sich, mit ihrem Forschungsergebnis auszugründen. Der oder diejenige wird jetzt natürlich erstmal abgeschreckt sein. Was würdest du den Leuten raten? Wie können sie sich darauf vorbereiten?
Ja, jetzt kennen wir uns ja schon länger, du weißt ja, ich bin ja nicht so der, ich sage jetzt nicht jedem kleinen Kind, der kann Astronaut werden, ne? Also was absolut klar sein muss, ist, und also eine Idee zu haben, die man geil findet und die man groß machen will, ist das eine. Der Wunsch, Unternehmer zu werden, ist das andere. Für mich ist es so, also ich kann ja nur aus der Ego-Perspektive sprechen, Bei allen Entscheidungen, die ich im Leben treffe, ist mir wichtig, dass Transparenz herrscht und ich möglichst viel über die Tragweite meiner Entscheidung weiß, weil dann kann ich auch damit leben. Ne? Wenn ich jetzt weiß, ich habe die Risiken und die treten dann ein und ich habe das vorher frei entscheiden können, dann ist es okay. Was furchtbar wäre, ist, wenn jetzt irgendwo ein Wissenschaftler zuhört und denkt, ja, ich habe eine geile Idee und ich möchte an den Markt bringen und so und denkt sich, naja, das wird jetzt easy peasy, ich mache das Gründer mal eben Unternehmen und da habe ich ein lustiges Leben und so und ich muss mich mit Vertrieb und Marketing nicht auseinandersetzen, das nimmt schon alles seine Wege, dann wird er furchtbar enttäuscht sein, weil so funktioniert es halt einfach nicht. Ne? Wichtig ist, glaube ich, dass allen bewusst ist, welche Reise sie da antreten und dass sie sich die Frage stellen, ist es eine Reise, die ich gehen will und will ich die auch lange gehen und bin ich auch bereit, den Deckel dafür zu zahlen?
Und wie kommt man zu dieser Antwort? Also die Fragen sind ja durchaus berechtigt, die kriege ich auch in meiner Beratung immer wieder gestellt, aber wie kommt man zu einer Antwort für sich?
Ja gut, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Das ist ja auch das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe. Also es ist ganz viel auch Persönlichkeitsentwicklung. Also ich glaube, wichtig ist erstmal, die richtigen Fragen stellen zu können. Dann muss man, und das ist eine Fähigkeit, die wollte ich explizit nochmal ansprechen, als Unternehmer oder als Führungskraft musst du in der Lage sein, dich permanent selber zu reflektieren und wirklich zu reflektieren. Also nicht so, ja, okay, ich will das jetzt haben, sondern wirklich ganz tief dich zu fragen, ist das mein Weg? Ne? Mhm. Und natürlich kann ich das jedem nur empfehlen, auch wenn er kein Unternehmer ist, das zu lernen. Aber wenn ich gründen will, ist es echt entscheidend, dass man absolut weiß, das will ich tun. Und für mich ist es so, ich versuche diese Fragen zu entwickeln. Ich kann sie aber oft gar nicht so richtig beantworten, weil mir Erfahrung fehlt. Aber dann hilft reden. Es gibt ja Unternehmer und ich habe persönlich nur positive Erfahrungen gemacht, einfach mal mit einem zu sprechen und sagen, ey, sag mal, wie war denn das für dich? Wie hast du Familie und Unternehmen unter einen Hut bekommen? Oder wie hast du das gemacht mit alle gehen feiern, du gehst arbeiten? So, ne? Also wie regelst du das? Und ich habe noch nie erlebt, dass da irgendjemand nett drüber reden will.
Ja, das ist ja schön, weil genau das ist ja auch der Sinn unseres Podcasts, dass wir genau auch diese Erfahrungen auch den Leuten zugänglich machen, die vielleicht keine Unternehmer kennen, ne? Oder eben, dass man da an diese Learnings kommt. Das ist, glaube ich, auch schön, dass du da gesagt hast, weil so dieses Erfahrungslernen oder das Zuhören von anderen, wie die es gemacht haben, ja natürlich sehr viel Information, sehr viel Input beinhaltet, um vielleicht zu einer eigenen Antwort zu kommen auf die Fragen, die du gestellt hast.
Ja. Also ich kann auch gerne nur deinen Zuhörern anbieten, mich irgendwie über soziale Medien zu kontaktieren, in Xing oder LinkedIn. Also wenn mal jemand eine zweite Meinung braucht und an meiner interessiert ist, gerne mal schreiben.
Ja, super, vielen Dank. Also das ist glaube ich, wissen die Leute zu schätzen. Also einfach auf LinkedIn nehme ich an, bist du auch vertreten, Alexander Dörsam, googeln. Und du bist ja auch auf YouTube zu finden, richtig? Du machst ja auch hast ja einen YouTube-Channel.
Ja, genau. Ja.
Ja, also da auch ein Abo lassen, da freuen sich alle.
Sehr gerne.
Super, danke. Ja, kommen wir doch mal also zu dem nochmal zu dieser Frage und vielleicht ist das die Überleitung. Also einmal das fand ich auch gut, das eine aufgezeigt, die Idee zu entwickeln und Unternehmer zu werden, sind zwei Paar Schuhe. Jetzt haben wir sozusagen herausgefunden, ja, also Unternehmer, gibt es eine wichtige Entscheidung, kann ich das, will ich das, möchte ich das? Aber wie sieht es dann auf der anderen Seite aus, wenn man eine coole Idee hat, aber man möchte vielleicht gar kein Unternehmer sein oder man sagt schon von vornherein, hey, hör zu, ich bin da raus, aber trotzdem habe ich eine coole Idee. Wie mache ich das dann? Wie bringe ich die auf die Straße, die Idee?
Also da spreche ich jetzt laienhaft, weil das kann ich nicht so super gut beurteilen. Also wenn ich jetzt eine Idee habe und will mit der Umsetzung nichts zu tun haben, dann ist es natürlich am besten, man findet jemanden, der da irgendwie Interesse dran hat. Ich glaube, das ist in gewisser Weise mal ganz am Anfang derselbe Weg. Ne? Man muss halt eben schauen, wem bringt meine Idee was? Ne? Mal grundsätzlich, das sollte jeder prüfen. Und da kann ich nur empfehlen, wirklich ganz kritisch zu sein. Also für meine Faustformel ist immer, also verkaufe ich Vitamine oder verkaufe ich Schmerzmittel? Das ist so eine Frage, die sollte man ganz früh klären, weil Vitamine kauft keiner. Schmerzmittel schon, also wenn jemand Kopfweh hat, dann kauft er Ibuprofen oder Aspirin. Mhm. Und wenn ich das beantworten kann, ist dann die nächste Frage, wer ist mein Markt? Direkt oder halt eben indirekt? Das müssen auch beide klären. Aber wenn ich jetzt sage, ich will es nicht selber umsetzen, dann muss man es halt irgendwie schützen und verkaufen, die Idee. Ne? Mhm. Mhm. Aber man muss halt mit den richtigen Leuten sprechen und da muss man im Prinzip ganz am Anfang dieselbe Arbeit machen.
Mhm. Ja, das bringt uns, oder das bringt mich ja schon zur Folgefrage. Du hattest ganz einleitend gesagt, also auch sozusagen die Entwicklung des Unternehmers ist wichtig, aber du hattest auch das Produkt erwähnt. Da war ja auch sozusagen eine Aussage, dass das Produkt sozusagen man sich immer dann darauf konzentriert. Wie siehst du das?
Also ich würde es in Phasen unterteilen, ne? Also ganz am Anfang, also alles, was ich sage, hat den Kontext Gründer mit eigener Idee, kein Geld. Erstes Mal keine Familie, ne? Das heißt, du kannst irgendwas gut oder hast eine tolle Idee und denkst dir so, ey, ich habe auch den Bock und den Mut, ein Unternehmen zu gründen. Dann ist so die erste Phase produktzentriert, ne? Also du überlegst halt, dein Produkt gut zu machen und so, und damit du halt eben dein Schmerzmittel irgendwie an den Markt bringen kannst. Das ist auch okay. Und das ist eine hocharbeitsintensive Phase, die sehr viel Volumen abverlangt von einem, wo viel gearbeitet wird, weil man ist in einem unglaublichen Ressourcendefizit. Man hat noch kein Team, man hat gar nichts eigentlich, ne? Das heißt, da musst du brutal Druck drauf geben. Sollte man aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Und ich bin ein Fan davon, dass man ein Produkt so weit bringt, dass man den Mehrwert beweisen kann. Und dass man sagt, ich bin ja bei, keine Ahnung, paar 90% oder so, ich kann nachweisen, dass der Mehrwert geschaffen wird mit meinem Produkt, und dann halt sofort Übergang in Sales und Marketing. Es ist dann als nächsten Phase, und das ist halt dann so der Wechsel von ich bin ein Techie, der was Cooles kann, zu ich will ein Unternehmen haben, denn da muss man sich halt einfach brachial schnell Gedanken über Vertrieb und Marketing machen. Und das auch verstehen. Und ich war jetzt ein bisschen verwundert, du hattest das in deinem letzten Podcast angeführt, dass Vertrieb irgendwie so ein Problem darstellt für die meisten. Also wer keinen Bock auf Vertrieb hat, kann kein Unternehmer werden. Ne? Also, weil du lebst nicht von dem, was du baust, sondern du lebst von dem, was du verkaufst. Und wer das nicht will, ist so völlig okay, das nicht zu wollen. Ne? Aber dann ist das eine Reise, die man nicht beschreiten kann. Dann braucht man Vertrieb, und das wird man am Anfang halt auch in Eigenregie machen, das wird auch hoch ressourcenintensiv sein, man wird feststellen, dass die anderen Vertriebler, oder in Anführungszeichen richtiger Vertriebler, da können wir auch jetzt lange drüber diskutieren, was das überhaupt ist, viele Jahre Zeit und Entwicklung reinsteckt, überhaupt das Know-how zu haben, und die hast du als Unternehmer nicht, ne? Du kannst jetzt nicht 2 Jahre studieren gehen, um BWL oder sowas oder was weiß ich, was man da studiert zu machen, sondern du musst in absolut kürzester Zeit den Wissen aufschaufeln, wofür andere Jahre gebraucht haben. Und das ist so das Erste, wo du merkst, was jetzt eigentlich deine neue Rolle ist, ne? Nämlich immer wieder in dieser unterlegenen Position einen Weg zu finden, es trotzdem zu schaffen. Genauso dasselbe gilt für Marketing. Im Prinzip in Rekordzeit verstehen. Ne? Und dann bastelt man das halt zusammen, versucht halt möglichst früh Kunden reinzubekommen mit verschiedenen Methodiken. Und dann fängt es halt an zu wachsen. Und dann kommst du in das Problem, dass du dann Leute brauchst. Ne? Dann holst du Leute rein und auf einmal hast du eine Führungsaufgabe. Du bist immer noch derselbe Nerd, der irgendwann mal was programmiert hat, was auf einmal jemand kaufen wollte. Und auf einmal hat man Personalverantwortung, völlig untrainiert. Ne? Keine Ahnung, wie man mit Menschen reden soll. Da sind wir Wissenschaftler ja eh nicht so. Immer mal von Haus aus talentiert. auf einmal hast du eine Führungsposition und dann wird das Ganze noch größer. Ne? Dann wächst es und wächst es und wächst es. Es kommen immer neue Probleme dazu und du merkst halt, du entfernst dich immer weiter vom Produkt, weil du hast dafür gar keine Zeit. Deine Mitarbeiter haben Probleme, deine Kunden wollen irgendwas. Du hast vielleicht wie bei uns, ne? Wir haben brutal große Kunden, wir haben die größten Kunden der deutschen Wirtschaft. Sondern dann willst du so einen kleinen Vertrag mit denen machen und dann kommt auf einmal so ein Einkäufer, der schon 100.000 Verträge irgendwie verhandelt hat. Und du bist halt auch wieder völlig unterlegen. Also musst du dir das drauf schaffen. Und im Prinzip machst du den ganzen Tag nichts anderes. Du entwickelst, sagen wir mal, die ersten 10 Stunden am Tag an deinem Produkt und den Rest der Stunden, die du halt schaffst, wach zu bleiben, steckst du in die anderen Themen rein.
Arbeitest denn du als CTO noch überhaupt am Produkt oder bist du an der Produktentwicklung beteiligt oder ist es jetzt komplett raus? Bist du da komplett raus?
Ja, ich bin bei uns noch involviert, muss man sagen. Halt viel oft auch mit Ideen. Ich meine, ich habe halt das Glück, hier hervorragende Jungs und Mädels sitzen zu haben, die auch selber hervorragende Ideen haben. Also ich bin noch involviert. Der Anteil wird aber immer kleiner. Also ich mache zurzeit nur noch die High-Profile-Sachen.
High-Profile ist, was kann man sich darunter vorstellen?
Also ich mache alle Krisen mache ich und wir haben verschiedene VIP-Produkte, wo wir Einzelpersonen unterstützen. Also wir haben einige CEOs von DAX 30, die wir direkt coachen und so Sachen. Das mache alles ich. Also alles, was da besonders aus der Reihe fällt, liegt noch bei mir. Das wird auch lange noch so bleiben. Aber sagen wir mal, die normalen Dinge, oder die normaleren Dinge machen in der Hauptsache. Meine Kollegen, die unterstützen mich natürlich bei den anderen Projekten auch.
Mhm. Jetzt bist du ja in der Informationssicherheitsbranche tätig, also alles rund um das Thema IT. Du hattest erwähnt eingangs, dass man natürlich ein Produkt generieren sollte, das einen Nutzen hat oder man erwartet, da wirklich auch Mehrwerte zu schaffen. Wie hast du das geschafft bei einem Produkt, wo ich sage jetzt mal, vielleicht nicht direkt greifbar ist, also Thema IT, Sicherheit, wie kriegt man das hin, sozusagen dieses Vertrauen beim Kunden aufzubauen oder den potenziellen Kunden davon überzeugen, dass das, was du machst, wirklich einen Impact erzeugt?
Also ich möchte, auch wenn ich mit auf das Du antworte, immer wieder auf das Wir referenzieren. Ne? Also ohne den Rest, wie gesagt, hätte ich das alles nie hinbekommen, und die sind da auch gleichwertig beteiligt. Ne?
Also Credits gehen auf jeden Fall Großteil ans Team, höre ich raus.
Ja, also das ist halt der Unterschied zwischen, ich bin ein Einzelunternehmer, der aus Versehen eine Firma gegründet hat, zu ich habe eine Firma. Ne? Ja. In dem Moment, wo man eine Firma hat, dann die auch funktioniert. Also ein Team ergänzt sich, ne? Und ist nicht, ja.
Ich meine, so sollte es ja auch sein im Grunde, ne?
Eben, ja, sonst hast du nur einen lauten Typen, der vorne irgendwie Kram erzählt und der Rest funktioniert nicht. Ne? Ja. Nee, also wir haben lernen durch Schmerz. Ne? Also wir haben halt am Anfang eine ideologische, romantische Vorstellung gehabt von dem, was unser Produkt bringt, weil wir hochklassische Sicherheitsanalysen angeboten haben, also immer noch.
Das heißt also hochklassische Sicherheitsanalysen ist, was versteht man noch? Ist es Hacking oder wie oder? Was ist das da konkret?
Ja, also wir sind eine Hackerfirma, was man halt nur unterscheidet. Also wir unterscheiden es deshalb, weil der Markt ist total wild und es sind super viele Unternehmen aus dem Boden gestampft. Ne? Ich habe mein ganzes Leben nichts anderes gemacht außer Security. Ne? Ich sage immer, ich kann keinen Nagel in die Wand schlagen, aber in den Server einbrechen. So. Ne? Mhm. Und ich finde, da muss man schon aufpassen, was man miteinander vergleicht. Und hier sind alle super stark. Es ist also in unterschiedlichen Bereichen, was uns als Team noch stärker macht. Ne? Aber es ist jetzt ist schon so, dass es eine Tiefe angenommen hat, wo wir in manchen Bereichen ziemlich alleine dastehen vom Know-how. Also ich will das jetzt nicht so arg strapazieren, aber ich glaube, wir machen das schon ganz gut. Und von Anfang an war das so, ne? Wir haben damals auch der Gründer der Antago, der dann auch Geschäftsführer war zusammen mit der Silke, der Marc, ist zwar nicht mehr bei uns aus verschiedenen Gründen. Der war brutal stark und der war zu seiner Zeit, war das einer von einer Handvoll Menschen, die überhaupt auf dem Level performt haben. Ne? Mhm.
Du meinst es im Sicherheitsbereich oder
ja.
Im Vertrieb oder wie?
Nee, im Sicherheitsbereich, ne? Also es gibt nicht so viele große Namen in unserem Segment. Und das Vertrauen ist, ich meine, wenn du mal schaust, wir sind im Prinzip eine Pommesbude und dann hast du dann DAX 30, DAX 5 Kunden, wo wir irgendwie die CEOs per Handschlag kennen. Wie geht das? Ja, das geht halt eben darüber, dass wir die Qualität immer an Platz 1 stehen hatten, auch wenn der Kunde das nicht wollte. Wir haben auch gelernt, dass wir sagen, wir beschützen Qualität auch vom Kunden. Ne? Wenn der anruft und will irgendwas, was im Prinzip Qualität bedroht, dann verliere ich das Projekt lieber, anstatt dass ich etwas abliefere, was nicht einem gewissen Qualitätsstandard entspricht. Und so haben wir das halt eben reifen lassen mit den Kunden zusammen. Wir haben von Anfang an super transparent kommuniziert, was wir können. Und noch viel wichtiger, das, was wir nicht können. Wir haben den Kunden gesagt, hey, das kann ich nicht, das da können wir auch nicht. Und das können wir auch nicht. Und wir hatten trotzdem Kunden, die hier und da gesagt haben, ist mir egal, wir kennen euch, ihr macht das jetzt. Ne? Und zum Beispiel Krisen, wir haben ganz am Anfang gar kein Krisenmanagement gemacht und Forensik und so. Wir haben gesagt, wir sind Top-Einbrecher, aber ich kann keine Spuren lesen. Naja, und so hat sich das halt eben entwickelt. Wir haben ein unglaubliches Ohr beim Kunden. Wir haben da sehr viele Feedbackschleifen. Das ist, was ich auch am Anfang gemeint habe. Ne? Du brauchst das Selbstbewusstsein, dem Kunden zu sagen, hey, so machen wir das jetzt. Mhm. Aber in dem Moment, wo ein Feedback kommt oder auch Kritik kommt, brauchst du genauso spitze Ohren, wie vorher quasi die Zunge spitz war. Ne?
Mhm. Aber jetzt nochmal für mich nochmal ganz kurz zusammenfassend. Also so ein DAX 30 kommt auf euch zu und sagt, du, ich bin mal nicht sicher, ob unsere IT irgendwie sicher ist. Könnt ihr da mal reingucken? Und dann fahrt ihr da irgendwelche Tests und versucht da reinzukommen, um dann die Lücken aufzudecken, die dann behoben werden sollten.
Genau, also im Prinzip ja, ich sag mal, gerade bei den Großen ist die Eröffnung meistens irgendwie eine andere, weil so mal hier mal irgendwie so Standardtests fahren, da haben die ihre Leute für und die machen das auch gut. Was wir halt gut können, ist mittlerweile das Krisenmanagement, Da sind wir mittlerweile sehr erfahren und haben auch einen guten Ruf. Mhm. Und auch Einzelbedrohungen, auch auch Personenbedrohungen, ne? Also so digitaler Personenschutz. Mhm. Das, da haben wir halt unseren Ruf weg und darüber steigen wir bei den Großen ein, meistens halt eben über die Sicherheitsleute vor Ort.
Mhm. Okay, also nochmal zu der Frage jetzt mit dem Produkt, weil es ist ja sozusagen ja kein physisches Produkt, was ihr anbietet. Ist ja auch sehr, sehr individualisiert, wenn ich das jetzt raushöre. Also wie verkauft man dieses Produkt oder wie testet man das am Markt, ob dieses Produkt funktioniert?
Also wir verkaufen das so, wie ich glaube, dass man alles verkaufen sollte, indem man den Bedarf ermittelt und versucht zu verstehen, was für einen Schmerz hat der Kunde, mhm, und dann die Brücke schlägt zu dem Schmerzmittel, was man selber in der Hand, mhm, hält. Ich kenne keinen anderen Weg, wie man nachhaltig verkauft. Ja. Und dann funktioniert, also wenn man zuhören kann als Vertriebler, und das ist ja eigentlich ein Widerspruch leider geworden, dann kann man sowas auch verkaufen, weil wir haben natürlich ein hochkomplexes Produkt und der Kunde, und das muss man halt wissen, also ich bin davon überzeugt, du verkaufst ja keiner Firma, du verkaufst als allererstes mal dem Menschen, der vor dir sitzt, dann der Rolle, die er einnimmt und dann erst dem Unternehmen. Und bei uns geht's zu 100% über Vertrauen. Mhm. Und das kriegst du halt, indem man zuhört und indem man ehrlich ist.
Mhm. Ja. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich habe auch da sozusagen im Buch gelesen, einen Satz, der ist mir in Erinnerung geblieben, da steht's auch, versuche nicht zu verkaufen, sondern versuche dem Kunden dabei zu helfen, seine Probleme zu lösen, beziehungsweise seine Herausforderung, die er hat.
Genau. Ist auch das einzig Nachhaltige, ne? Weil ich sag mal, ich glaube schon daran, dass man, wenn man talentiert ist, einem Menschen quasi alles andrehen kann. Mhm. Aber das ist eine kurzsichtige Weise, Vertrieb zu betreiben, weil einmaliger Verkauf ist völlig uninteressant. Was wir wollen im Vertrieb ist, kontinuierlich zu verkaufen. Und das funktioniert eben nur mit Fairness. Es hat auch was mit Preispolitik und so, das muss alles fair und transparent und ehrlich sein. Und dann kommen die Kunden auch wieder. Wir haben eine Wiederkaufsrate, also eine Rate, dass der Kunde bei uns bleibt, die ist enorm hoch. Also ich kann mich kaum erinnern, dass wir mal jemanden verloren haben, weil wir das so handhaben.
Mhm. Sehr gut. Also bevor wir jetzt in die letzte Frage gehen, nämlich in die Zukunft, wenn wir da jetzt in die Zukunft blicken, sozusagen abschließend zu diesem Thema Learning, hast du noch eine Sache, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich glaube, dass es als Gründer entscheidend ist, mit seiner eigenen Persönlichkeit im Reinen zu sein und zu wissen, was man will und dann es eben zu schaffen, Leute zu begeistern. Und dann ist im Anführungszeichen alles möglich, ne? Wenn man aber selber irgendwie mit sich selbst im Clinch liegt, nicht weiß, was man will und dann auch keine Leute überzeugen kann, dann hat man eigentlich keine Chance.
Das Wort zum Sonntag sozusagen. Alright, nee, super. Also vielen Dank und wenn jemand noch Fragen hat, an der Stelle auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Da spreche ich mal für dich. Du freust dich sicherlich bestimmt über den Austausch zu diesem Thema. Lass uns mal zu der letzten Frage kommen, nämlich wie schätzt du die Zukunft ein? Also wie glaubst du, wird sich das entwickeln im Bereich der Sicherheitstechnik? Und wie kann euer Unternehmen die Zukunft von morgen gestalten?
Also ich glaube, dass wir einen großen Drift haben werden in der Sicherheitsbranche, weil der Cloud-Trend und der Online-Trend, das ist nicht aufzuhalten und ist im Prinzip schon da und durchgesetzt, ne? Das zwingt uns anzupassen als Unternehmen und das können wir jetzt, wenn ich für uns selber spreche, hervorragend. Deswegen glaube ich auch, dass wir mit den neuartigen, also was heißt neuartigen, aber mit den andersartigen Anforderungen der nächsten Jahre sehr gut klarkommen werden. Ich freue mich da auch total drauf, da reinzuwachsen. Ich glaube, wir werden dadurch auch eine hohe Professionalisierung erreichen, also eine noch höhere Professionalisierung erreichen können. Wir haben jetzt die letzten Jahre damit verbracht, das Unternehmen skalierbar zu machen, vom Produkt als auch von den Prozessen her. Und ich freue mich darauf, da reinzuwachsen. Also, dass wir mit dem Trend und mit den Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, auch den Mehrwert generieren.
Und wie schätzt du das ein? Also jetzt gerade in der aktuellen Diskussion mit, wo liegen die Daten in Europa, Amerika, sonst wo? Wie wird das sozusagen die Zukunft verändern? Diese Frage nach der Datensicherheit, nach dem Zugriff. Wie siehst du das?
Also es wird's für mich ist es so, das ist im Prinzip schon Vergangenheit. Das hat's enorm verändert. Ne? Also selbst die letzte Pommesbude oder eine Kfz-Werkstatt hat schon eine fast 100% IT-Abhängigkeit. Ich glaube, die Unternehmen merken das jetzt und realisieren die bereits existierende Abhängigkeit gegenüber IT und Informationsverarbeitung. Realisieren die jetzt? Damit kommt auch die Angst der Abhängigkeit, die aber im Prinzip schon längst hätte da sein müssen. Die Anforderungen an Sicherheit wachsen dadurch halt immer weiter. Wir haben eine unglaubliche digitale Identität erreicht. Also wenn du jetzt mal schaust, was für ein Profil wir mittlerweile haben als Mitarbeiter, als Mensch, als Führungskraft, als Unternehmen. Das ist fast unkontrollierbar groß geworden mit unkontrollierbaren oder mit unabschätzbaren Risiken Stand heute. Ne? Also ich denke ja jetzt nicht mehr in Schwachstellen oder so. Ich meine, wir haben jetzt so große Kunden. Ich denke eher an eine Einflussnahme auf Konzerne, Einflussnahme auf Politik, auf Gesellschaften, auf politische Ströme in Gesellschaften, in Unternehmen. Das ist völlig unerforscht. Wir sind absolut unbewaffnet. Die Unternehmen heute, die mit denen wir konkurrieren, in Anführungszeichen teilweise, die nutzen jetzt halt hier so ein bisschen Metasploit, ein bisschen Kali, um ein paar veraltete Patches zu finden. Und übermorgen ist eine Welt, in der gibt's halt das Patch-Problem so nicht mehr, sondern wir haben super komplexe Angriffsketten und haben im Prinzip kaum Menschen, die heute konzeptionell an das Thema rangehen können und die geistige Elastizität für sowas haben.
Ja, das heißt, ich glaube, das wäre sozusagen meine nächste Frage gewesen. Mhm. Also ich weiß ja noch damals, ich bin ja noch mit dem 56K-Modem groß geworden. Ja, und dann immer sozusagen die Eltern, die dann gesagt haben, hier, Junge, hör auf, die Leitung zu belegen. Und da war es ja schon so, dass dann sozusagen einzelne damals Hacker ja irgendwie es geschafft haben, ja größere Systeme lahmzulegen. Glaubst du, das wird mittlerweile so komplex, dass das nicht mehr von einem Einzelnen machbar ist? Oder dass es sozusagen ja professionelle Teams dafür gibt oder Organisationen, Systeme, wie auch immer, die dann solche Gefahren auslösen können, weil es der Einzelne einfach nicht mehr leisten kann?
Also ich glaube nicht, dass das der Einzelne nicht mehr leisten kann, weil das passiert ja jeden Tag. Also es gibt einzelne Sicherheitsforscher, die verrücktes Zeug machen. Also das wird es immer geben, weil es auch Leute gibt, die brutal spezialisiert sind. Die machen Sachen, das also wirklich verrückt, was Einzelpersonen heute noch in dieser Welt schaffen. Aber wir reden schon ganz lange von organisierter Kriminalität im Cyberbereich. Die Zahlen und die Umsätze, die da gedreht werden, sind vom anderen Stern. Also die verdienen so ein brutales Geld mit Cyberangriffen, das ist einfach vom anderen Stern. Und ist immer noch nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Also im Prinzip muss man sagen, es gab so ein bisschen einen Trend, also wenn ich damit noch ein bisschen langweilen darf, also so der Sony-Hack war so das, also so der Sony-Hack war so das Erste, was so die Normalbevölkerung wahrgenommen hat.
Okay, Sony-Hack, da, genau.
Vielleicht kannst du Kreditkartendaten. Genau, da ist eine große Menge Kreditkartendaten veröffentlicht worden, also verkauft worden. Ne? Und das war halt so süß, ja, weil die Hackerbranche damals, wenn alles Nerds und keine Ahnung von Verbrechen und so, ne, und keine Ahnung von Geld und haben damals, also vor Sony war so ein Kreditkartensatz bei $25. Dann kamen die halt auf die lustige Idee, einfach so 1 Million Datensätze auf den Markt zu werfen. Und was passiert, wenn du dein Produkt auf einmal auf den Markt ballerst, ohne Limitierung, Inflation? Mhm. Und dann haben sie halt ihre eigenen Preise zerstört, war dann irgendwie bei $1 oder $3 sowas rum, ne? Und das war halt alles so ein bisschen goldisch, ja. Und dann kamen halt die Erpressungswellen, dann keine Ahnung, 400 Euro, um einen großen KMU wieder freizugeben. Das ist natürlich eine Lachplatte, ja, wo ich dachte, ey, also der muss die Null noch, der muss noch ein paar Punkte einfügen in die Zahl, damit es realistischer wird, ne? Ja, es hat halt auch einfach nur 1-2 Jahre gedauert und mittlerweile haben wir Drohungen, die an die Bilanzen der Unternehmen angepasst wird. Also die Jungs lernen es auch, ne? Und ich glaube, die sind immer noch nicht am Ende der Lernkurve, weil den wahren Schmerz, glaube ich, kann man noch finden. Also man kann noch ganz andere Geschäftsmodelle etablieren. Also wenn du zum Beispiel Aktienkonzerne anschaust, wenn man über Einflussnahme reden, also Manipulation von Kursen, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn du mal schaust, welchen Einfluss ein Tweet von Elon Musk hat, zum Beispiel, ne, auf den Kurs von einer Tesla. Stell dir mal vor, du könntest mit seinem Account einen einzigen Tweet absetzen und und kennst ja die Konsequenzen davon vorher. Ne? Mhm. Da drehst du zum, das ist vom anderen Stern. Und du hast halt natürlich einen Vorteil, dass wenn du, sagen wir mal, den Aktienkurs so ein bisschen vorhersehen kannst, das Geld, was du damit generierst, musst du, also wenn du jetzt heute in, keine Ahnung, 100 Millionen in Bitcoins gemacht hast über Erpressung, dann ist es erst irgendwie mal lustig. Aber bis du dir davon einen Ferrari kaufen kannst, musst du dir echt schon ein paar Gedanken machen, ohne dass irgendwie Polizei bei dir daheim vor der Tür steht. Ne? Mhm. Aber wenn du, sagen wir mal, bei den Aktien einen kleinen Informationsvorsprung hast, dann kriegst du das Geld halt auch relativ easy wieder unter Leute. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, die Zukunft. Und das Problem dabei ist, dass total verbissen und veraltet auf Security geguckt wird. Es gibt, wie gesagt, wenig Menschen, die da richtig mal anders denken, mal disruptiv denken, aus der Kiste rausdenken und auch wirklich Erfahrung damit haben. Also wie manipuliere ich denn jetzt ein Unternehmen einer solchen Größenordnung? Mhm. Traurigerweise gibt es solche Entwicklungen. Also ich weiß nicht, ob du so ein bisschen die Hintergründe zwischen Brexit hast und den Marketingstrategien, die dahinter gelaufen sind, ob du so ein bisschen über Performance-Marketing Bescheid weißt. Mhm. Also so Sachen werden ja schon praktiziert, im ganz großen Stil. Ne? Mhm. Ja. Ich glaube, das ist das Neue.
Ja. Und sozusagen, was hältst du von auf der anderen Seite der Entwicklung oder der weiteren Entwicklung der Sicherheitstechnologien, wie zum Beispiel Blockchain oder postquantumsichere Verschlüsselungsverfahren oder ja, was es da sonst so für Technologien gibt? Was hältst du davon?
Also habe ich zwei Herzen in meiner Brust, ne? Also als Techie geil. Also passieren verrückt geile Sachen, absolut mega Zeug. Als Berater will ich fast sagen, am Ziel vorbei. Weil wir Techies haben echtes Problem. Wir versuchen etwas zu erklären, also unser Schmerzmittel zu erklären, sind völlig unfähig. Und wenn wir dann in die verständnislosen Rehaugen von einem Vorgesetzten gucken, ist unsere Schlussfolgerung, ich muss noch viel mehr Technik erzählen. Da hat sie mich verstanden. und so ähnlich fühlt sich das für mich irgendwie auch an. Ne? Und am Ende des Tages ist, wir haben eine Fülle an Lösungen. Ich habe, also allein wenn du heute, ich bin Linux-Typ, ne, schon immer, aber mal Hand aufs Herz, was Microsoft heute an Sicherheitswerkzeugen in O365 anbietet, das ist verrückt. Das ist der absolute Knaller. Die Leute setzen es einfach nicht ein. Das ist so auf der einen Seite völlig abgedreht, was an Lösungen angeboten wird und geil, das ist so der Techie in meiner Brust. Mhm. Und auf der anderen Seite wird nicht mal, das Thema Passwort ist immer noch aktuell. Ja, also wie sieht denn ein sicheres Passwort aus? Obwohl Multifaktor-Authentifizierung heutzutage schon absolut easy peasy ist, macht's kein Mensch. Mhm. Also wir haben da so eine Art Gini-Index zwischen dem, was technisch möglich ist und was die Leute tatsächlich tun, und geschlossen wird er definitiv nicht, indem wir noch mehr Technik produzieren.
Ja, interessant. Ja, dein Abschlusssatz zum Thema Zukunft. Was wünschst du dir von der Zukunft?
Einfache Frage, schwierig zu beantworten. Also ich wünsche mir im Prinzip, dass wir unsere Werte weiterhin, also die emotionalen Werte, die wir verfolgen und die wir hier in Stein gemeißelt haben, werden wir weiter aufrechthalten. Das steht nicht zur Diskussion. Aber ich wünsche mir weiterhin, dass wir die Chance haben, mit diesem Wertesystem gleichzeitig ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Weil das ist für mich im Prinzip das größte Geschenk.
Super. Damit schließe ich sozusagen dieses Interview mit diesem letzten Satz. Denn das, glaube ich, kann man so stehen lassen. Wunderbar. Ich danke dir vielmals für dieses offene, ehrliche Interview und auch über deine Insights und Learnings, die du geteilt hast mit uns. Und man kann dich auf jeden Fall kontaktieren, wenn man noch Rückfragen hat. Alles Weitere auf startupsfromscience.de oder auf LinkedIn, da wird das Ganze nochmal veröffentlicht. Alex, vielen Dank, dir noch ein gutes Jahr, weiterhin viel Erfolg und ja, guck, dass sozusagen alles safe bleibt.
Dankeschön.
Bis dann, ciao.
Ciao, ciao.